Freimut zur Wahrheit. Sokrates Weg von Sibylle Barth. Was ist eigentlich Tapferkeit? Um das zu ermitteln, schlägt Sokrates eine Gesprächstechnik vor, die auf die Überlieferung eines Wissens abzuzielen scheint, das vom Lehrer auf den Schüler übergeht und sich durch Werke manifestiert. Unmerklich geht das Gespräch dann aber dahin, dass jeder Einzelne sich als Sachkundiger seiner selbst erkennen soll. Sokrates führt die Gesprächspartner zu dem Punkt, an dem jeder von ihnen sich selbst Rechenschaft ablegen und zeigen muss, welche Beziehung zwischen ihm und seinem inneren Logos, der Vernunft, besteht. Findet unser Leben in Wahrheit statt? Was wir sprechen, ist es ein Sprechen in der Wahrheit? Anderen die Wahrheit zu sagen über etwas, was man an ihnen wahrnimmt, oder auch über etwas, was in einem selbst im Verborgenen lebt, erfordert Mut. Unser Leben scheint leichter zu sein, wenn wir in wichtigen Momenten nicht die Wahrheit sagen. Aber was ist das dann für ein Leben? Wir konstituieren unser Dasein durch unsere Gedanken, Worte und Handlungen. Gründen wir uns nicht in der Wahrheit, so tun wir es als Schattenwesen, als unwahre Wesen, als solche, die es in Wahrheit nicht gibt. Wie aber kann es uns gelingen, unser Leben der Wahrheit anzunähern? Der französische Philosoph Michel Foucault veröffentlichte das Buch »Der Mut zur Wahrheit«. Es enthält Vorlesungen, die er 1983 und 1984 am Collège de France gehalten hat. Ein Teil davon betrifft Platons Dialog Lachis. Foucault nennt diesen Dialog einen Text, der als einer der ganz seltenen in der abendländischen Philosophie an erster Stelle die Frage nach dem Mut und vor allem nach dem Mut zur Wahrheit stellt. Sokrates diskutiert darin mit vier außerordentlichen, in Athen amtierenden Staatsmännern über das Thema der Tapferkeit. Sie versuchen zu bestimmen, was die Tapferkeit ihrem Wesen nach ist. Sie gehen daran, die Wahrheit der Tapferkeit zu ergründen. Worum handelt es sich bei ihr im tiefsten Wesen? Einer davon ist Lachis, ein berühmter Kriegsherr. Und auch Sokrates und die anderen haben im zivilen und militärischen Leben große Tapferkeit bewiesen, um den Staat aufrechtzuerhalten und zu verteidigen. Worin besteht für diese wirklich tapferen Männer nun aber die Wahrheit ihrer Tapferkeit? Um diese Frage zu stellen, muss man Mut haben, denn sie zielt bei jedem tief ins Innere. Es geht in dem Dialog darum, dass diese Männer Mut beweisen, um eventuell peinliche Dinge einzugestehen. Auch Sokrates wird Mut beweisen müssen, um seinen Gesprächspartnern, die eine so große Bedeutung im Staat haben, die Stirn bieten zu können. Auch er wird sein Inneres offenlegen müssen. Es gibt ethische Bedingungen, die einem Menschen den Zugang zur Wahrheit und zum Aussprechen der Wahrheit erlauben, zum Wahrsprechen. Durch einen Bruch mit der Welt der Selbstsucht, mit der Welt also, die gegenüber der Ewigkeit der Wahrheit und ihrer Reinheit das Reich des Unreinen darstellt, kann sich der Mensch als fähig konstituieren, die Wahrheit zu sehen und sie zu sagen. Es ist ein Übergang vom Dunklen zum Durchsichtigen, vom Vergänglichen und Flüchtigen zum Ewigen. Aber Die Bedingung der Läuterung des Subjekts ist nur ein Aspekt. Dieser Kampf für die Wahrheit ist noch etwas anderes als die Läuterung, durch die man zur Wahrheit gelangt. Foucault: Es gibt noch einen anderen Aspekt, nämlich den des Mutes zur Wahrheit. Welche Art von Entschluss, welche Art von Willen, welche Art des Kampfes kann man aufbringen, um zur Wahrheit zu gelangen? In diesem Kampf geht es um eine Analyse des Willens zur Wahrheit in seinen verschiedenen Formen, nämlich der Neugier, des Mutes, des Entschlusses, der Ausdauer. Sokrates' Mission. Das Orakel von Delphi hatte einst Sokrates zum weisesten aller Menschen erklärt. Sokrates hatte daraufhin versucht, die Richtigkeit dieser Aussage zu überprüfen. In eingehender Untersuchung im Dialog mit anderen zeigte sich, dass er in der Tat etwas weiß, was den anderen nicht bewusst ist. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Er erhielt von den Göttern den Auftrag, seine Mitbürger zu dieser Selbsterkenntnis zu führen und entwickelte eine Dialogform, die er Mäeutik nannte, eine Art geistig-seelische Geburtshilfe. Es handelt sich um eine gezielte Fragetechnik, die dem Gesprächspartner einen autonomen Weg zur Erkenntnis der inneren Wahrheit ermöglichen soll. Trilogie des sokratischen Freimuts. Sokrates führte in seiner Dialogtechnik einen bestimmten Modus des Wahrsprechers, griechisch Paresia, ein. Im Dialog Lachis finden wir drei grundlegende Begriffe, die ineinander verwoben sind. Erstens ist da die Paresia als unerschrockener Freimut des Wahrsprechens. Die Gesprächspartner gehen einen Pakt der Offenherzigkeit ein. Es wird dadurch gleichsam ein gut geschützter und gesicherter Ort für das Erscheinen der Wahrheit eingerichtet. Zweitens gibt es ein Verfahren der Musterung und Prüfung der Seele, Exetasis, das die Gesprächspartner zu Beginn des Spiels als eine Grundregel aufstellen. Und drittens zieht sich der Begriff der Sorge, griechisch Epimeleia, durch den Dialog hindurch. Denn ausgelöst wird das Gespräch wegen der Sorge um die jungen Leute, um ihre Erziehung, ihre Bildung, die Qualitäten und Tugenden, die man für die Politik braucht. Mehr und mehr führt der Dialog dahin, dass die Gesprächspartner Rechenschaft von sich selbst ablegen, so dass es schließlich um die Sorge für sich selbst, um den eigenen seelischen Zustand geht. Über den ganzen Dialog hinweg finden wir die Verflechtung der drei Begriffe des mutigen Wahrsprechens, der Prüfung der Seele und der Sorge für den eigenen seelischen Zustand. Der Dialog Lachis. Zwei vornehme Athener, Lysimachos und Melesias, sorgen sich um ihre Söhne, aus denen sie berühmte und tüchtige Männer machen wollen. Sie suchen Rat bei Nikias und Lachis, einem hochrangigen Politiker und einem berühmten Heerführer, die sie zu den Darbietungen eines Waffenmeisters mitgenommen haben, der ihnen seine Fechtkunst vorführte. Lysimachos wendet sich an die beiden und erklärt ihnen das Motiv ihrer Einladung. Denn wir sind überzeugt, dass wir uns mit euch ganz freimütig aussprechen dürfen. So wird gleich zu Beginn die Bitte um Freimut geäußert. Er soll zum rechten Ergebnis führen, was die Sorge in Bezug auf die Söhne anbelangt. Lysimachos erklärt nun den Grund ihrer Sorge. Sie stellen nicht ohne Scham fest, dass wir weder etwas Gutes noch etwas Glänzendes in unserem Leben getan haben. Wir sind jedenfalls nicht jene Art von Vorbild, das Söhne vor Augen haben könnten und sollten, um ihren eigenen Charakter zu bilden und ihre eigene Existenz zu begründen. Unsere Eltern, sagen sie, die Söhne, waren vergeblich wichtige Personen und haben, was uns betrifft, vergeblich eine große Rolle im Staat gespielt. Wir dagegen haben es nicht. Unsere Eltern haben sich um die Angelegenheiten anderer gekümmert und konnten nicht umhin, uns zu vernachlässigen. Nun wollen sich die beiden Väter intensiver um ihre Kinder kümmern und wenden sich deshalb an Nikias und Lachis, weil sie glauben, dass ihnen diese Rat geben könnten. Sie fragen in Bezug auf die Fechtkunst: Ist sie nützlich? Ist sie eine gute Vorbereitung für Kämpfe? Kann sie den jungen Leuten moralische Qualitäten des Mutes und der Ausdauer beibringen? Sollen wir unsere Söhne diesem Waffenmeister anvertrauen? Nikias befürwortet die Fechtkunst, während Lachis sie ablehnt. Er hält sie für fragwürdig. Überdies hat er den Waffenmeister während einer Schlacht als sehr ungeschickt erlebt. Jetzt wird Sokrates eingeladen, sich einzuschalten. Er ändert die Art des Gesprächs. Bislang folgte das Gespräch einem politischen Modell. Wenn einer für die Fechtkunst ist und der andere dagegen, endet alles in einer Sackgasse. Zusammen mit weiteren Personen kann man allenfalls zu einer Mehrheitsentscheidung gelangen. Sokrates und Platon waren keine Freunde einer demokratischen Mehrheitsentscheidung. Sie sahen in der attischen Demokratie die beinahe schlimmste Herrschaftsform, weil in ihr die Gefahr bestehe, in einen Tyrannenstaat abzugleiten. Sokrates: Die Wahrheit und die sachliche Entscheidung sollten oberste Priorität haben, auch im politischen Kontext. Worum geht es denn eigentlich? Fragt Sokrates. Um die sorgenvollen Fragen von Nikias und Lachis behandeln zu können, benötigen wir, so Sokrates, ein Instrument der sachkundigen Prüfung, die er als Techne bezeichnet. Nikias und Lachis müssen, bevor wir sie nach ihrer Meinung fragen, ihre Sachkundigkeit zeigen und unter Beweis stellen. Worin besteht ihr Anrecht darauf, über die Frage zu sprechen, die wir ihnen stellen? Wir müssen sie also danach fragen, wer ihr Lehrer war. Wie haben sie gelernt, was sie wissen? Und was waren ihre Werke in diesem Bereich? Das Spiel der Paresia. Sokrates schlägt also zunächst vor, Nikias und Lachis zu ihrer Sachkundigkeit zu befragen. Jedoch unter dem Vorwand, sie von ihren Lehrern und deren Lehre berichten zu lassen, fädelt er ein ganz anderes Spiel ein, in dem er schließlich die Leitung übernimmt. Es handelt sich um ein Spiel, in dem alle Teilnehmer ihren ganzen Mut einsetzen müssen. Die Techne ist also auch ein Instrument der Selbstprüfung und der Selbstfindung, das dazu dient, die innere Wahrheit zu befreien. Und ein guter Lehrer bzw. Politiker wird mit ihr der menschlichen Seele dienen können. Sokrates erkennt die Bedeutung der Angelegenheit und trifft Vorsichtsmaßnahmen, indem er eine Bühne für das Wahrsprechen herbeiführt. Er verwirft das politische Modell und schlägt eine Gesprächstechnik vor, die auf die Überlieferung eines Wissens abzuzielen scheint, das vom Lehrer auf den Schüler übergeht und sich durch Werke manifestiert. Unmerklich geht das Gespräch dann aber dahin, dass jeder Einzelne sich als Sachkundiger seiner selbst erkennen soll. Sokrates Führ die Gesprächspartner zu dem Punkt, an dem jeder von ihnen sich selbst Rechenschaft ablegen und zeigen muss, welche Beziehung zwischen ihm und seinem inneren Logos, der Vernunft, besteht. Es wird deutlich, dass sich jeder insofern um sich selbst sorgen und kümmern muss. Hierbei erweist sich Sokrates als Prüfstein, an dem man sich reibt und der dadurch hilft, zu unterscheiden, was im eigenen Leben gut geht und was nicht. Die Gesprächspartner akzeptieren diese Rolle des Sokrates, da sie die Übereinstimmung seines Lebens mit seinem Reden erkennen. Lachis erwähnt seine, des Sokrates, besondere Tapferkeit in einer Schlacht. Die Harmonie zwischen seinem Leben und seinem Reden ermöglicht Sokrates das freimütige Wahrsprechen und seine Gesprächspartner einigen sich darauf, ihm darin zu folgen. Sokrates stellt schließlich die Frage nach der Tapferkeit. Die Gesprächspartner bemühen sich redlich, das Wesen der Tapferkeit zu ergründen. Jeder forscht in seinem Innern. Auch Sokrates tut dies. Aber alle scheitern, auch Sokrates. Sie alle, die tatsächlich tapfer sind, die den Mut haben, das Spiel der Wahrheit zu akzeptieren, sind nicht in der Lage, die Wahrheit über die Tapferkeit aufzuzeigen. Also haben wir nicht gefunden, was die Tapferkeit ist, sagt Sokrates. Ist das nun ein Misserfolg? Nein, ernüchtert haben sie ihr Nichtwissen erfahren und in dieser inneren Leere erkennen sie, dass Sokrates im Dienste eines höheren Lehrers, des Logos selbst, steht. Deshalb sagt Lysimachos zu ihm: Tue mir das und besuche mich morgen früh zu Hause, damit wir eben hierüber uns weiter beratschlagen. Und Sokrates sagt zu: Ich will es tun, Lysimachos. Morgen werde ich zu dir kommen, so Gott will. Er folgt seinem Lebensauftrag, dem Willen der Gottheit, sich um die Menschen zu sorgen.